ARD.
Amalia aber kann man, wenn man nicht durch Blut mit ihr verbunden ist, nur verachten. Deshalb sind es zwar grundverschiedene Fälle, wie du sagst, aber doch auch ähnliche. Sie sind auch nicht ähnlich, sagte K. und schüttelte unwillig den Kopf. Lass Frieda beiseite. Frieda hat keinen solchen sauberen Brief wie Amalia von Sortini bekommen. Und Frieda hat Klamm wirklich geliebt. Und wer es bezweifelt, kann sie fragen. Sie liebt ihn noch heute. Sind das aber große Unterschiede? Fragte Olga. Glaubst du, Klamm hätte Frieda nicht ebenso schreiben können? Wenn die Herren vom Schreibtisch aufstehen, sind sie so. Sie finden sich in der Welt nicht zurecht. Sie sagen dann in der Zerstreutheit das Allergröbste. Nicht alle, aber viele. Der Brief an Amalia kann ja in Gedanken, in völliger Nichtachtung des wirklich Geschriebenen, auf das Papier geworfen worden sein. Was wissen wir von den Gedanken der Herren? Hast du nicht selbst gehört oder es erzählen hören, in welchem Ton Klamm mit Frieda verkehrt hat? Von Klamm ist es bekannt, dass er sehr grob ist. Er spricht angeblich stundenlang nicht, und dann sagt er plötzlich eine derartige Grobheit, dass es einen schaudert. Von Sortini ist das nicht bekannt, wie er ja überhaupt sehr unbekannt ist. Eigentlich weiß man von ihm nur, dass sein Name dem Sordinis ähnlich ist. Wäre nicht diese Namensähnlichkeit, würde man ihn wahrscheinlich gar nicht kennen. Auch als Feuerwehrfachmann verwechselt man ihn wahrscheinlich mit Sordini, welcher der eigentliche Fachmann ist und die Namensähnlichkeit ausnützt, um besonders die Repräsentationspflichten auf Sortini abzuwälzen und so in seiner Arbeit ungestört zu bleiben. Wenn nun ein solcher weltungewandter Mann wie Sortini plötzlich von Liebe zu einem Dorfmädchen ergriffen wird, so nimmt das natürlich andere Formen an, als wenn der Tischlergehilfe von nebenan sich verliebt. Auch muss man bedenken, dass zwischen einem Beamten und einer Schusterstochter doch ein großer Abstand besteht, der irgendwie überbrückt werden muss. Sortini versuchte es auf diese Art, ein anderer mag's anders machen. Zwar heißt es, dass wir alle zum Schloss gehören und gar kein Abstand besteht und nichts zu überbrücken ist, und das stimmt auch vielleicht für gewöhnlich, aber wir haben leider Gelegenheit gehabt zu sehen, dass es, gerade wenn es darauf ankommt, gar nicht stimmt. Jedenfalls wird dir nach dem allem die Handlungsweise Sortinis verständlicher, weniger ungeheuerlich geworden sein. Und sie ist tatsächlich, mit jener Klamms verglichen, viel verständlicher und selbst wenn man ganz nah beteiligt ist, viel erträglicher. Wenn Klamm einen zarten Brief schreibt, ist es peinlicher als der gröbste Brief Sortinis. Verstehe mich dabei recht. Ich wage nicht, über Klamm zu urteilen. Ich vergleiche nur, weil du dich gegen den Vergleich wehrst. Klamm ist doch wie ein Kommandant über den Frauen, befiehlt bald dieser, bald jener, zu ihm zu kommen, duldet keine Lange. Und so, wie er zu kommen befiehlt, befiehlt er auch zu gehen. Ach, Klamm würde sich gar nicht die Mühe geben, erst einen Brief zu schreiben. Und ist es nun im Vergleich damit noch immer ungeheuerlich, wenn der ganz zurückgezogen lebende Sortini, dessen Beziehungen zu Frauen zumindest unbekannt sind, einmal sich niedersetzt und in seiner schönen Beamtenschrift einen allerdings abscheulichen Brief schreibt? Und wenn sich also hier kein Unterschied zu Klamms Gunsten ergibt, sondern das Gegenteil, so sollte ihn Friedas Liebe bewirken? Das Verhältnis der Frauen zu den Beamten ist, glaube mir, sehr schwer oder vielmehr immer sehr leicht zu beurteilen. Hier fehlt es an Liebe nie. Unglückliche Beamtenliebe gibt es nicht. Es ist in dieser Hinsicht kein Lob, wenn man von einem Mädchen sagt, ich rede hier bei weitem nicht nur von Frieda, dass sie sich dem Beamten nur deshalb hingegeben hat, weil sie ihn liebte. Sie liebte ihn und hat sich ihm hingegeben, so war es. Aber zu loben ist dabei nichts. Amalia aber hat Sortini nicht geliebt, wendest du ein. Nun ja, sie hat ihn nicht geliebt, aber vielleicht hat sie ihn doch geliebt. Wer kann das entscheiden? Nicht einmal sie selbst. Wie kann sie glauben, ihn nicht geliebt zu haben, wenn sie ihn so kräftig abgewiesen hat, wie wahrscheinlich noch niemals ein Beamter abgewiesen worden ist? Barnabas sagt, dass sie noch jetzt manchmal zittert von der Bewegung, mit der sie vor 3 Jahren das Fenster zugeschlagen hat. Das ist auch wahr. Und deshalb darf man sie nicht fragen. Sie hat mit Sortini abgeschlossen und weiß nichts mehr als das. Ob sie ihn liebt oder nicht, weiß sie nicht. Wir aber wissen, dass Frauen nicht anders können als Beamte lieben, wenn sich diese ihnen einmal zuwenden. Ja, sie lieben die Beamten schon vorher, so sehr sie es leugnen wollen. Und Sortini hat sich Amalia ja nicht nur zugewendet, sondern ist über die Deichsel gesprungen, als er Amalia sah. Mit den von der Schreibtischarbeit steifen Beinen ist er über die Deichsel gesprungen. Aber Amalia ist ja eine Ausnahme, wirst du sagen. Ja, das ist sie. Das hat sie bewiesen, als sie sich weigerte, zu Sortini zu gehen. Das ist der Ausnahme genug. Dass sie nun aber außerdem Sortini auch nicht geliebt haben sollte, das wäre nun schon der Ausnahme fast zu viel. Das wäre gar nicht mehr zu fassen. Wir waren ja gewiss an jenem Nachmittag mit Blindheit geschlagen, aber dass wir damals durch alle Nebel etwas von Amalias Verliebtheit zu bemerken glaubten, zeigte doch wohl noch etwas Besinnung. Wenn man aber das alles zusammenhält, was bleibt dann für ein Unterschied zwischen Frieda und Amalia, einzig der, dass Frieda tat, was Amalia verweigert hat?
»Mag sein«, sagte K. »Für mich aber ist der Hauptunterschied der, dass Frieda meine Braut ist, Amalia aber mich im Grunde nur so weit bekümmert, als sie die Schwester des Barnabas, des Schlossboten ist, und ihr Schicksal in den Dienst des Barnabas vielleicht mit verflochten ist. Hätte ihr ein Beamter ein derart schreiendes Unrecht getan, wie es nach deiner Erzählung anfangs mir schien, hätte mich das sehr beschäftigt. Aber auch dies, viel mehr als öffentliche Angelegenheit, denn als persönliches Leid Amalias. Nun ändert sich aber nach deiner Erzählung das Bild in einer mir zwar nicht ganz verständlichen, aber da du es bist, die erzählt, in einer genügend glaubwürdigen Weise. Und ich will diese Sache deshalb sehr gern völlig vernachlässigen. Ich bin kein Feuerwehrmann. Was kümmert mich Sortini? Wohl aber kümmert mich Frieda. Und da ist es mir sonderbar, wie du, der ich völlig vertraute und gerne immer vertrauen will, Frieda auf dem Umweg über Amalia immerfort anzugreifen und mir verdächtig zu machen suchst. Ich nehme nicht an, dass du das mit Absicht oder gar mit böser Absicht tust. Sonst hätte ich doch schon längst fortgehen müssen. Du tust es nicht mit Absicht, die Umstände verleiten dich dazu. Aus Liebe zu Amalia willst du sie hoch erhaben über alle Frauen hinstellen. Und da du in Amalia selbst zu diesem Zwecke nicht genug Rühmenswertes findest, hilfst du dir damit, dass du andere Frauen verkleinerst. Amalias Tat ist merkwürdig, aber je mehr du von dieser Tat erzählst, desto weniger lässt es sich entscheiden, ob sie groß oder klein, klug oder töricht, heldenhaft oder feig gewesen ist. Ihre Beweggründe hält Amalia in ihrer Brust verschlossen. Niemand wird sie ihr entreißen. Frieda dagegen hat gar nichts Merkwürdiges getan, sondern ist nur ihrem Herzen gefolgt. Für jeden, der sich gutwillig damit befasst, ist das klar. Jeder kann es nachprüfen. Für Klatsch ist kein Raum. Ich aber will weder Amalia heruntersetzen noch Frieda verteidigen, sondern dir nur klar machen, wie ich mich zu Frieda verhalte und wie jeder Angriff gegen Frieda gleichzeitig ein Angriff gegen meine Existenz ist. Ich bin aus eigenem Willen hierher gekommen und aus eigenem Willen habe ich mich hier festgehakt. Aber alles, was seither geschehen ist, und vor allem meine Zukunftsaussichten, so trübe sie auch sein mögen, immerhin sie bestehen, alles dies verdanke ich Frieda, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich war hier zwar als Landvermesser aufgenommen, aber das war nur scheinbar, man spielte mit mir. Man trieb mich aus jedem Haus, man spielt auch heute mit mir. Aber wie viel umständlicher ist das? Ich habe gewissermaßen an Umfang gewonnen, und das bedeutet schon etwas. Ich habe, so geringfügig das alles ist, doch scheint ein Heim, eine Stellung und wirkliche Arbeit. Ich habe eine Braut,
die, wenn ich andere Geschäfte habe, mir die Berufsarbeit abnimmt. Ich werde sie heiraten und Gemeindemitglied werden. Ich habe außer den amtlichen auch noch eine bisher freilich unausnützbare persönliche Beziehung zu Klamm. Das ist doch wohl nicht wenig. Und wenn ich zu euch komme, wen begrüßt ihr? Wem vertraust du die Geschichte eurer Familie an? Von wem erhoffst du die Möglichkeit, sei es auch nur die winzige, unwahrscheinliche Möglichkeit irgendeiner Hilfe? Doch wohl nicht von mir, dem Landvermesser, den zum Beispiel noch vor einer Woche Lasemann und Brunswick mit Gewalt aus ihrem Haus gedrängt haben, sondern du erhoffst das von dem Mann, der schon irgendwelche Machtmittel hat. Diese Machtmittel aber verdanke ich Frieda. Frieda, die so bescheiden ist, dass sie, wenn du sie nach etwas derartigem zu fragen versuchen wirst, gewiss nicht das Geringste davon wird wissen wollen. Und doch scheint es nach dem allem, dass Frieda in ihrer Unschuld mehr getan hat, als Amalia in allem ihrem Hochmut. Denn sieh, ich habe den Eindruck, dass du Hilfe für Amalia suchst. Und von wem? Doch eigentlich von keinem anderen als von Frieda. »Habe ich wirklich so hässlich von Frieda gesprochen?« sagte Olga. »Ich wollte es gewiss nicht und glaube es auch nicht getan zu haben, aber möglich ist es. Unsere Lage ist derart, dass wir mit aller Welt zerfallen sind, und fangen wir zu klagen an, reißt es uns fort. Wir wissen nicht, wohin.« »Du hast auch recht. Es ist ein großer Unterschied jetzt zwischen uns und Frieda, und es ist gut, ihn einmal zu betonen. Vor 3 Jahren waren wir Bürgermädchen und Frieda, die Weise, Magd im Brückenhof. Wir gingen an ihr vorüber, ohne sie mit dem Blick zu streifen. Wir waren gewiss zu hochmütig, aber wir waren so erzogen worden. An dem Abend im Herrenhof magst du aber den jetzigen Stand erkannt haben, Frieda mit der Peitsche in der Hand und ich in dem Haufen der Knechte. Aber es ist ja noch schlimmer. Frieda mag uns verachten. Es entspricht ihrer Stellung, die tatsächlichen Verhältnisse erzwingen es. Aber wer verachtet uns nicht alles? Wer sich entschließt, uns zu verachten, kommt gleich in die allergrößte Gesellschaft. Kennst du die Nachfolgerin Friedas? Pepi heißt sie. Ich habe sie erst vorgestern Abend kennengelernt. Bisher war sie Zimmermädchen. Sie übertrifft gewiss Frieda an Verachtung für mich. Sie sah mich aus dem Fenster, wie ich Bier holen kam, lief zur Tür und versperrte sie. Ich musste lange bitten und ihr das Band versprechen, das ich im Haare trug, ehe sie mir aufmachte. Als ich es ihr aber dann gab, warf sie es in den Winkel. Nun, sie mag mich verachten. Zum Teil bin ich ja auf ihr Wohlwollen angewiesen, und sie ist Ausschankmädchen im Herrenhof. Freilich, sie ist es nur vorläufig und hat gewiss nicht die Eigenschaften, die nötig sind, um dort dauernd angestellt zu werden. Man mag nur zuhören, wie der Wirt mit Pepi spricht, und mag es damit vergleichen, wie er mit Frieda sprach. Aber das hindert Pepi nicht, auch Amalia zu verachten. Amalia, deren Blick allein genügen würde, die ganze kleine Pepi mit allen ihren Zöpfen und Maschen so schnell aus dem Zimmer zu schaffen, wie sie es, nur auf ihre eigenen dicken Beinchen angewiesen, niemals zustande brächte. Was für ein empörendes Geschwätz musste ich gestern wieder von ihr über Amalia anhören, bis ich dann schließlich die Gäste meiner annahmen, in der Art freilich, wie du es schon einmal gesehen hast. »Wie verängstigt du bist«, sagte K. »Ich habe ja nur Frieda auf den ihr gebührenden Platz gestellt, aber nicht euch herabsetzen wollen, wie du es jetzt auffasst. Irgendetwas Besonderes hat eure Familie auch für mich, das habe ich nicht verschwiegen. Wie dieses Besondere aber Anlass zur Verachtung geben könnte, das verstehe ich nicht.« »Ach, K.«, sagte Olga, »auch du wirst es noch verstehen, fürchte ich. Dass Amalias Verhalten gegenüber Sortini der erste Anlass dieser Verachtung war, kannst du das auf keine Weise verstehen?« »Das wäre doch zu sonderbar«, sagte K. »Bewundern oder verurteilen könnte man Amalia deshalb, aber verachten? Und wenn man aus mir unverständlichem Gefühl wirklich Amalia verachtet, warum dehnt man die Verachtung auf euch aus, auf die unschuldige Familie? Dass zum Beispiel Pepi dich verachtet, ist ein starkes Stück, und ich will, wenn ich wieder einmal in den Herrenhof komme, es ihr heimzahlen.
»Wolltest du, K., sagte Olga, »alle unsere Verräter umstimmen, das wäre eine harte Arbeit, denn alles geht vom Schloss aus. Ich erinnere mich noch genau an den Vormittag, der jenem Morgen folgte. Brunswick, der damals unser Gehilfe war, war gekommen wie jeden Tag. Der Vater hatte ihm Arbeit zugeteilt und ihn nach Hause geschickt. Wir saßen dann beim Frühstück. Alle, bis auf Amalia und mich, waren sehr lebhaft. Der Vater erzählte immerfort von dem Fest. Er hatte hinsichtlich der Feuerwehr verschiedene Pläne. Im Schloss ist nämlich eine eigene Feuerwehr, die zu dem Fest auch eine Abordnung geschickt hatte, mit der manches besprochen worden war. Die anwesenden Herren aus dem Schloss hatten die Leistungen unserer Feuerwehr gesehen, sich sehr günstig über sie ausgesprochen, die Leistungen der Schlossfeuerwehr damit verglichen. Das Ergebnis war uns günstig. Man hatte von der Notwendigkeit einer Neuorganisation der Schlossfeuerwehr gesprochen. Dazu waren Instruktoren aus dem Dorf nötig. Es kamen zwar einige dafür in Betracht, aber der Vater hatte doch Hoffnung, dass die Wahl auf ihn fallen werde. Davon sprach er nun, und wie es so seine liebe Art war, sich bei Tisch recht auszubreiten, saß er da, mit den Armen den halben Tisch umfassend, und wie er aus dem offenen Fenster zum Himmel aufsah, war sein Gesicht so jung und hoffnungsfreudig. Niemals mehr sollte ich ihn so sehen. Da sagte Amalia mit einer Überlegenheit, die wir an ihr nicht kannten: Solchen Reden der Herren müsse man nicht sehr vertrauen. Die Herren pflegen bei derartigen Gelegenheiten gern etwas Gefälliges zu sagen. Aber Bedeutung habe das wenig oder gar nicht. Kaum gesprochen sei es schon für immer vergessen. Freilich, bei der nächsten Gelegenheit gehe man ihnen wieder auf den Leim. Die Mutter verwies ihr solche Reden. Der Vater lachte nur über ihre Altklugheit und viel Erfahrenheit, dann aber stutzte er, schien etwas zu suchen, dessen Fehlen er erst jetzt merkte. Aber es fehlte doch nichts und sagte, Brunswick habe etwas von einem Boten und einem zerrissenen Brief erzählt, und er fragte, ob wir etwas davon wussten, wen es betreffe und wie es sich damit verhalte. Wir schwiegen. Barnabas, damals noch jung wie ein Lämmchen, sagte irgendetwas besonders Dummes oder Keckes. Man sprach von anderem, und die Sache kam in Vergessenheit.
Amalias Strafe. Aber kurz darauf wurden wir schon von allen Seiten mit Fragen wegen der Briefgeschichte überschüttet. Es kamen Freunde und Feinde, Bekannte und Fremde. Man blieb aber nicht lange, die besten Freunde verabschiedeten sich am allereiligsten. Lasemann, immer sonst langsam und würdig, kam herein, so als wolle er nur das Ausmaß der Stube prüfen. Ein Blick im Umkreis und er war fertig. Es sah wie ein schreckliches Kinderspiel aus, als Lasemann sich flüchtete und der Vater von anderen Leuten sich losmachte und hinter ihm hereilte bis zur Schwelle des Hauses und es dann aufgab. Brunswick kam und kündigte dem Vater. Er wolle sich selbstständig machen, sagte er ganz ehrlich. Ein kluger Kopf, der den Augenblick zu nützen verstand. Kundschaften kamen und suchten in Vaters Lagerraum ihre Stiefel hervor, die sie zur Reparatur hier liegen hatten. Zuerst versuchte der Vater, die Kundschaften umzustimmen, und wir alle unterstützten ihn nach unseren Kräften. Später gab es der Vater auf und half stillschweigend den Leuten beim Suchen. Im Auftragsbuch wurde Zeile für Zeile gestrichen. Die Ledervorräte, welche die Leute bei uns hatten, wurden herausgegeben, Schulden bezahlt. Alles ging ohne den geringsten Streit. Man war zufrieden, wenn es gelang, die Verbindung mit uns schnell und vollständig zu lösen. Mochte man dabei auch Verluste haben, das kam nicht in Betracht. Und schließlich, was ja vorauszusehen war, erschien Seemann, der Obmann der Feuerwehr. Ich sehe die Szene noch vor mir. Seemann, groß und stark, aber ein wenig gebeugt und lungenkrank, immer ernst, er kann gar nicht lachen, steht vor meinem Vater, den er bewundert hat, dem er in vertrauten Stunden die Stelle eines Obmann-Stellvertreters in Aussicht gestellt hat, und soll ihm nun mitteilen, dass ihn der Verein verabschiedet und um Rückgabe des Diploms ersucht. Die Leute, die gerade bei uns waren, ließen ihre Geschäfte ruhen und drängten sich im Kreis um die zwei Männer. Seemann kann nicht sagen, klopft nur immerfort dem Vater auf die Schulter, so als wolle er dem Vater die Worte ausklopfen, die er selbst sagen soll und nicht finden kann. Dabei lacht er immerfort, wodurch er wohl sich und alle ein wenig beruhigen will. Aber da er nicht lachen kann und man ihn noch niemals lachen gehört, fällt es niemandem ein zu glauben, dass das ein Lachen sei. Der Vater aber ist von diesem Tag schon zu müde und verzweifelt, um jemandem helfen zu können. Ja, er scheint zu müde, um überhaupt nachzudenken, worum es sich handelt. Wir waren ja alle in gleicher Weise verzweifelt. Aber da wir jung waren, konnten wir an einen solchen vollständigen Zusammenbruch nicht glauben. Immer dachten wir, dass in der Reihe der vielen Besucher endlich doch jemand kommen werde, der Halt befiehlt und alles wieder zu einer rückläufigen Bewegung zwingt. Seemann erschien uns in unserem Unverstand dafür besonders geeignet. Mit Spannung warteten wir, dass sich aus diesem fortwährenden Lachen endlich das klare Wort loslösen werde. Worüber war denn jetzt zu lachen? Doch nur über das dumme Unrecht, das uns geschah. Herr Obmann, sagen Sie es doch endlich den Leuten, dachten wir, und drängten uns an ihn heran, was ihn aber nur zu merkwürdigen Drehbewegungen veranlasste. Endlich fing er, zwar nicht, um unsere geheimen Wünsche zu erfüllen, sondern um den aufmunternden oder ärgerlichen Zurufen der Leute zu entsprechen, doch zu reden an. Noch immer hatten wir Hoffnung. Er begann mit großem Lob des Vaters, nannte ihn eine Zierde des Vereins, ein unerreichbares Vorbild des Nachwuchses, ein unentbehrliches Mitglied, dessen Ausscheiden den Verein fast zerstören müsse. Das war alles sehr schön. Hätte er doch hier geendet. Aber er sprach weiter. Wenn sich nun trotzdem der Verein entschlossen habe, den Vater, vorläufig allerdings nur, um den Abschied zu ersuchen, werde man den Ernst der Gründe erkennen, die den Verein dazu zwang. Vielleicht hätte es ohne die glänzenden Leistungen des Vaters am gestrigen Fest gar nicht so weit kommen müssen. Aber eben diese Leistungen hätten die amtliche Aufmerksamkeit besonders erregt. Der Verein stand jetzt in vollem Licht und müsse auf seine Reinheit noch mehr bedacht sein als früher. Und nun war die Beleidigung des Boten geschehen. Da habe der Verein keinen anderen Ausweg gefunden und er, Seemann, habe das schwere Amt übernommen, es zu melden. Der Vater möge es ihm nicht noch mehr erschweren. Wie froh war Seemann, das hervorgebracht zu haben. Aus Zuversicht darüber war er nicht einmal mehr übertrieben rücksichtsvoll. Er zeigte auf das Diplom, das an der Wand hing, und winkte mit dem Finger. Der Vater nickte und ging es holen, konnte es aber mit den zitternden Händen nicht vom Haken bringen. Ich stieg auf einen Sessel und half ihm. Und von diesem Augenblick an war alles zu Ende. Er nahm das Diplom nicht einmal mehr aus dem Rahmen, sondern gab Seemann alles, wie es war. Dann setzte er sich in einen Winkel, rührte sich nicht und sprach mit niemandem mehr. Wir mussten mit den Leuten allein verhandeln, so gut es ging. »Und worin siehst du hier den Einfluss des Schlosses?« fragte K. »Vorläufig scheint es noch nicht eingegriffen zu haben. Was du bisher erzählt hast, war nur gedankenlose Ängstlichkeit der Leute, Freude am Schaden des Nächsten, unzuverlässige Freundschaft, Dinge, die überall anzutreffen sind. Und auf Seiten deines Vaters allerdings auch, wenigstens scheint es mir so, eine gewisse Kleinlichkeit. Denn jenes Diplom, was war es? Bestätigung seiner Fähigkeiten? Und die behielt er doch. Machten sie ihn unentbehrlich? Desto besser. Und er hätte dem Obmann die Sache wirklich schwer nur dadurch gemacht, dass er ihm das Diplom gleich beim zweiten Wort vor die Füße geworfen hätte. Besonders bezeichnend scheint mir aber, dass du Amalia gar nicht erwähnst. Amalia, die doch alles verschuldet hatte, stand wahrscheinlich ruhig im Hintergrund und betrachtete die Verwüstung. »Nein«, sagte Olga, »niemandem ist ein Vorwurf zu machen. Niemand konnte anders handeln. Das alles war schon Einfluss des Schlosses.« »Einfluss des Schlosses«, wiederholte Amalia, die unvermerkt vom Hofe her eingetreten war. Die Eltern lagen längst zu Bett. »Schlossgeschichten werden erzählt?« Noch immer sitzt ihr beisammen? Und du hattest dich doch gleich verabschieden wollen, K., und nun geht es schon auf 10. Bekümmern dich denn solche Geschichten überhaupt? Es gibt hier Leute, die sich von solchen Geschichten nähren. Sie setzen sich zusammen, so wie ihr hier sitzt, und traktieren sich gegenseitig. Du scheinst mir aber nicht zu diesen Leuten zu gehören.
Doch, sagte K., ich gehöre genau zu ihnen.
Dagegen machen Leute, die sich um solche Geschichten nicht bekümmern und nur andere sich bekümmern lassen, nicht viel Eindruck auf mich.
Nun ja, sagte Amalia, aber das Interesse der Leute ist ja sehr verschiedenartig. Ich hörte einmal von einem jungen Mann, der beschäftigte sich mit den Gedanken an das Schloss bei Tag und Nacht. Alles andere vernachlässigte er. Man fürchtete für seinen Alltagsverstand, weil sein ganzer Verstand oben im Schloss war. Schließlich aber stellte es sich heraus, dass er nicht eigentlich das Schloss, sondern nur die Tochter einer Aufwaschfrau in den Kanzleien gemeint hatte. Die bekam er nun allerdings, und dann war alles wieder gut.
»Der Mann würde mir gefallen, glaube ich«, sagte K.
»Dass dir der Mann gefallen würde«, sagte Amalia, »bezweifle ich, aber vielleicht seine Frau.«
»Nun lasst euch aber nicht stören. Ich gehe allerdings schlafen, und auslöschen werde ich müssen, der Eltern wegen.«
Sie schlafen zwar gleich fest ein, aber nach einer Stunde ist schon der eigentliche Schlaf zu Ende, und dann stört sie der kleinste Schein.
»Gute Nacht.«
Und wirklich wurde es gleich finster. Amalia machte sich wohl irgendwo auf der Erde beim Bett der Eltern ihr Lager zurecht.
»Wer ist denn dieser junge Mann, von dem sie sprach?« fragte K.
»Ich weiß nicht«, sagte Olga. »Vielleicht Brunswick, obwohl es für ihn nicht ganz passt. Vielleicht aber auch ein anderer. Es ist nicht leicht, sie genau zu verstehen, weil man oft nicht weiß, ob sie ironisch oder ernst spricht. Meistens ist es ja ernst, aber es klingt ironisch.«
»Lass die Deutung«, sagte K.
»Wie kamst du denn in diese große Abhängigkeit von ihr?
War es schon vor dem großen Unglück so? Oder erst nachher? Und hast du niemals den Wunsch, von ihr unabhängig zu werden? Und ist denn diese Abhängigkeit irgendwie vernünftig begründet? Sie ist die Jüngste und hat als solche zu gehorchen. Sie hat, schuldig oder unschuldig, das Unglück über die Familie gebracht. Statt dafür jeden neuen Tag jeden von euch von Neuem um Verzeihung zu bitten, trägt sie den Kopf höher als alle. Kümmert sich um nichts als knapp gnadenweise um die Eltern, will in nichts eingeweiht werden, wie sie sich ausdrückt. Und wenn sie endlich einmal mit euch spricht, dann ist es meistens ernst, aber es klingt ironisch.
Oder herrscht sie etwa durch ihre Schönheit, die du manchmal erwähnst?
Nun, ihr seid euch alle drei sehr ähnlich. Das aber, wodurch sie sich von euch zweien unterscheidet, ist durchaus zu ihren Ungunsten. Schon als ich sie zum ersten Mal sah, schreckte mich ihr stumpfer, liebloser Blick ab. Und dann ist sie zwar die Jüngste, aber davon merkt man nichts in ihrem Äußeren. Sie hat das alterslose Aussehen der Frauen, die kaum altern, die aber auch kaum jemals eigentlich jung gewesen sind. Du siehst sie jeden Tag, du merkst gar nicht die Härte ihres Gesichtes. Darum kann ich auch Sortinis Neigung, wenn ich es überlege, nicht einmal sehr ernst nehmen. Vielleicht wollte er sie mit dem Brief nur strafen, aber nicht rufen.